Schön.
Ja, es ist eine Ehre, da zu sein. Ich freue mich da sehr. Und heute Morgen, wo Samuel den Gottesdienst begonnen hat, habe ich gedacht, dass Gott mal wieder irgendwie die Fäden zusammenfügt und zusammen im Hintergrund schon alles zusammenknüpft. Und von daher würde ich bitten, ich glaube, genau, danke. Da kommt das erste Bild. Und ich dachte mir nur, sehr identischer Gedanke, sehr interessant. Wir waren vor 2 Wochen wie ihr in den Bergen, bloß ein bisschen weiter, glaube ich, mal östlich, Spitzingsee da oben. Das war im Rahmen, weil ich bei WDL ja arbeite und da eine Woche unten am Starnberger See war. Und da haben wir eine wunderschöne Tour gemacht am Spitzingsee. Das erste Mal, dass ich da war, total beeindruckend. Also wie du sagst, man steht da und schaut sich das an. Und wir sind losgegangen und haben dort übernachtet gehabt. Dann, als wir so packten, merkten wir, upsala, das war jetzt aber, ja, jetzt sind wir hier, gehen auf die Tour, haben aber unseren echten Wanderrucksack vergessen. Wir haben die Stöcken nicht dabei. Wir sind zwar nicht jetzt so, dass wir sagen, wir brauchen immer überall Stöcken, aber Annette mit der Hüft-OP und so Sachen, ist es richtig gut, wenn man Stecken hat im Berg. Auch grundsätzlich liebe ich es, wenn man so ein bisschen in die Berge kraxelt, mit Stöcken unterwegs zu sein. Zu Hause gelassen. Ich habe meine echten Wanderschuhe zu Hause liegen lassen. Also im Prinzip alles, was zum Wandern gehört. Und ich habe mir gedacht, oh Mann ey, das ist ärgerlich, das ist echt ärgerlich. Und dann sind wir losgelaufen und ihr seht da oben so kurz vor Ende einen roten Stern. Und da habe ich dann entschieden, Kraft meines Amtes, wir drehen um. Wir machen die Tour nicht fertig, das wird zu risikoreich. Ich hatte noch keine Regenjacke dabei, keine Windjacke dabei. Also das Wetter war noch nicht so, dass wir sicher sagen konnten, da gehen wir jetzt auch die letzten 1,5 Kilometer noch. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir nicht. Das kommt einfach nicht, das machen wir nicht. Und dann habe ich mir gedacht, als wir dann so runtergegangen sind, wir haben das trotzdem total genossen, es ist eine wunderschöne Gegend. Wir haben genauso da gestanden, haben gesagt, boah, die Majestät dieser Berge, diese Größe ist ein Abglanz dessen, was für ein Gott sie erschaffen hat. Und man steht da, schaut in das Tal, denkt dort unten die winzig, winzig kleinen Autos dort oder die Menschen dort, das ist ja beeindruckend und es gibt uns einen Perspektivwechsel und es lässt uns da innehalten und sehen, was wir sind. Aber mir war dann, als wir runterkamen, so der Gedanke, ja, wie kommt es denn dazu, Axel? Du bist doch ein organisierter und geplanter Mensch. Das kann doch eigentlich nicht passieren. Und dann habe ich nur gedacht, ja, mich nicht zu entschuldigen, aber es ist einfach viel los gewesen. Wir sind umgezogen, wir haben viel renoviert, es ist eine Umstellung in der Arbeit, es wird ein neuer Job sein für Annette, wo wir uns beschäftigt haben mit Arbeitsamt und allem drum dran. Es ist ein ganz neues Umfeld, neue Ämter, Autos ummelden, alles Mögliche, was da kommt. Wir berichten übrigens nachher noch so ein klein bisschen, dann kriegt ihr noch ein bisschen Bild dazu, was sich getan hat bei uns. Das Wichtigste ist, ich bin weiterhin bei WDL, das war die Prämisse, dass ich weiterhin voll und ganz bei WDL arbeiten kann. Aber wie gesagt, es hat uns vieles in Beschlag genommen. Und dann ist ja unser Umfeld, was man so mitkriegt, politisch und sozial und so weiter, ist ja auch nicht die Herausforderung. Und persönlich macht das ja auch was mit einem. Stresslevelmäßig ist es auch nicht gerade wenig, wenn man umzieht. Und dann ist es jetzt wunderschön, wir haben Familie. Es klingelt einfach, der Schwiegerpapa steht vor der Tür. Man feiert viel, viel, viel mehr Geburtstage. Wenn wir in Eurasburg in Bayern waren, dann wussten wir schon wochenlang vorher, was kommt, wenn jemand kommt. Und das war selten. Und jetzt ist das einfach Leben, ganz klassisches Zuhause-Leben. Annettes Heimat ist das und da sind wir angekommen. Ja, und wir haben gemerkt, also wir haben uns mit vielen anderen beschäftigt, aber nicht mit der Wanderung, die wir zum Ende geplant hatten. Na gut, okay, dann ist es so, das hat uns beschäftigt. Da kommt ein Winken. Mikro hoch. Okay. Na, ich habe mal gelernt, nie ein Mikrofon anpacken an der Kanzel. Gut, alles klar. Gut, mache ich gerne. Genau, also da sind wir, stecken wir da drin, sind mit vielen Sachen beschäftigt und vergessen eigentlich das Schöne in dem Ganzen, dass wir da nochmal eine schöne Wanderung machen können. Ja, und ich habe mir dann gedacht, okay, das ist wirklich so. In den Routinen, in denen wir stecken, verlieren wir manchmal den Bezug zum Eigentlichen. Und als wir dann von der Wanderung zurückkamen, da ging es auch los, was predigst du eigentlich in Jettingen? Und ich habe mir so angewohnt in den letzten Jahren, ich glaube, ich habe es letztes Jahr schon mal gesagt, bin noch nicht fertig. Ich gehe in der Bibel durch und fange an, in dieser Bibel hier, die viele Seiten hat und schöne Schreibränder hat, fange ich an und schreibe mir einfach so dazu, zu den Kapiteln oder zu den Überschriften eigene Sachen. Und dann liest man die Bibel ganz anders. Man muss mal nachdenken und formulieren, was man da gelesen hat in einem Satz oder ganz kurz, ganz prägnant. Das schränkt das Hirn an und man bleibt viel intensiver an Gottes Wort dran und es bleibt auch den Tag über bewusst. Und ich habe da die Psalmen gelesen und dann kam ich in Psalm 50 an. Und das hat mich irgendwie angesprochen. Und dann habe ich darüber überlegt und gebetet, was dran ist und was so in der Predigt Thema sein soll. Und dann kam das, dass ich gemerkt habe, okay, Axel, du musst gucken, dass du in deiner Routine die richtigen Prioritäten setzt. Also, dass wir gucken, wie lebe ich? Und unser Leben ist ein Gottesdienst. Und der Psalm 50 wird auch von manchen Übersetzern mit Aufruf zum Gottesdienst oder der richtige Gottesdienst und so weiter betitelt. Und das ist ein krasser Psalm, den ich noch nie so studiert hatte oder mal durchgenommen habe. Und auf jeden Fall war es dann sehr wertvoll. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das können wir wegmachen. Achso, ich muss anschalten. Genau. So, genau. Und ich habe gemerkt, das ist wirklich gut, weil wir verschieben unseren Fokus. Und der Psalm 50 ist von jemandem geschrieben, der Asaf hat ihn geschrieben, der lebte zur Zeit Davids und hatte einiges mitgekriegt. Und er hat auch einige andere Psalmen noch geschrieben. Das ist ein Musiker, ein Chorleiter gewesen und allerdings auch ein Prophet. Und als ich den Psalm gelesen habe und dann mich mit dem Asaf beschäftigt habe, habe ich verstanden, wow, das ist wahr. Das ist eigentlich, Psalm ist ja ganz viel, ich rede von David und von den gesamten Psalmschreibern. Und hier der Asaf, der hat auf einmal einen ganz großen Block, mehr als fast zwei Drittel ist wörtliche Rede Gottes auf einmal, Prophetie. Richtig krass. Also das ist ein sehr interessanter Psalm und er bringt wirklich immer wieder es auf den Punkt und lobt Gott und klagt auch mal deutlich an. Auf jeden Fall, von daher kommt der Gedanke, in Psalm 50 einzusteigen heute, weil der beginnt wunderbar. Der beginnt mit einer Fanfare. Da steht: Der Mächtige, Gott, der Herr, hat geredet und die Erde gerufen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Das ist so, du stehst auf den Bergen und sagst, boah, das ist Gott. Das ist nicht nur irgendein Gott, das ist also im Hebräischen wird da gesagt, es ist El Elohim Yahweh. Das ist El Elohim Yahweh. Das sind also drei Namen Gottes, vollgepackt mit Kraft, Autorität, Größe, Macht, Treue. Das ist so die Fanfare. Das ist Gott, dem du gegenüberstehst. Das ist nicht irgendjemand. Das ist dieser Gott, der diese Macht hat, der die Welt geschaffen hat, der das wunderbar gemacht hat, die Schönheit und alles bereitet hat. Das ist wirklich beeindruckend. Dann geht es weiter. Und dann sagt er hier, aus Zion, der Schönheit, Vollendung, ist Gott hervorgebracht. Und da können wir vielleicht manchmal Anstoß nehmen an dem, was gerade in Israel passiert. Aber Gott hat sich auf Israel festgelegt. Damals wie heute. Und jetzt am Ende der Zeit, wie man so auch biblisch betrachten kann, nimmt Gott Israel wieder in den Fokus. Und es bleibt bestehen. Aus Zion, der Schönheit, Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. Dort war er Abraham begegnet. Dort war er im Alten Testament immer wieder bezeugt, der Tempel, alles ist dort geworden. Und in Israel, in Zion, in Jerusalem ist Jesus gekommen. Das Zentrum der Weltgeschichte ist Israel. Und wir brauchen uns nicht wundern, warum das der Zankapfel ist. So ein witzig kleines Mini-Land auf der riesigen Welt- und Weltkarte ist der Zankapfel der Nation. Alle streiten und bringen fast einen dritten Weltkrieg zu Ausbruch, weil Israel Israel ist, weil es Gottes Mittelpunkt ist. Zion ist das Zentrum der Geschichte, der Heilsgeschichte, der Weltgeschichte. Das ist und bleibt so. Vers 3, unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Das ist wieder dieser unfassbare, große, mächtige Gott. Da ist wir haben es und das ist wirklich wunderbar. Wir haben das Evangelium, wir haben die Liebe, wir haben die Gnade Gottes. Wir haben die Barmherzigkeit Gottes, die Geduld, Freundlichkeit, Güte, Liebe, alles in Gott. Und gleichzeitig das verzehrende Feuer, die Majestät, die Macht, die Größe, die Wolken- und Feuersäule, rechts und links Mauern von Wasser, wo Israel durchgezogen ist, wo Pharao reingezogen ist und das gesehen hat und die überschlagen werden, das Heer wird in diesen Wassern verschlungen. Und das ist Autorität und Erhabenheit Gottes. Und er wird da kommen. Und er ist dieser Weise, uns auch zu begegnen. Und er lässt sich nicht auf uns, auf unser Denken, auf unser Empfinden, auf unsere Vorstellungskraft reduzieren. In einem wunderschönen Andachtsbuch bringt es Paul Tripp wirklich auf den Punkt. Ich dachte mir, so kann man es wunderbar besser eigentlich gar nicht zusammenfassen. Hier schreibt er: Gott steht im Mittelpunkt seines Universums. Punkt. Wenn du dich selbst dorthin stellst, endet das nur in zerbrochenen Beziehungen und persönlichen Enttäuschungen. Denn es gibt nur einen, der im Mittelpunkt aller Dinge steht. Es gibt einen, der über Himmel und Erde regiert. Es gibt einen, der bestimmt, wie reine Liebe, Kraft, Weisheit, Treue, Geduld, Gerechtigkeit und Gnade aussehen. Es gibt einen, der die Naturgewalten kontrolliert und die Ereignisse der Menschengeschichte steuert. Es gibt einen, der die Handlungsdetails der Geschichte jedes Menschen, der einmal gelebt hat, verfasst hat. Es gibt einen, der der Ehre, Herrschaft und Macht würdig ist. Es gibt einen, der die vollständige Unterwerfung und die unaufhörliche Anbetung aller verdient. Es gibt einen im Zentrum, und das sind nicht wir. Es wird nie um uns gehen, denn wir sind in eine Welt hineingeboren worden, die aufgrund ihrer fundamentalen Natur eine Verherrlichung für den einen ist, der größer ist als wir. Die Bibel ist sehr deutlich, wenn sie verkündet, wer im Mittelpunkt steht. Und das sind nicht wir. Und diesem mächtigen Gott dürfen wir begegnen, auch heute im Gottesdienst. Und der steht uns gegenüber in unserem gesamten Leben, in seiner Liebe, aber auch in seiner großen Autorität. Und dann kommt hier in Vers 4, er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, um sein Volk zu richten. Um sein Volk zu richten. Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben, beim Opfer. Und die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, denn Gott ist es, der richtet. Da stecken wir auf einmal drin. Ja, okay, also mein Gott, Gerechtigkeit, Gericht, und da sind wir dabei. Also manchmal wünsche ich mir, dass Gott so richtig reinschlägt und sagt, jetzt schaffe ich wieder Ordnung. Das geht so nicht weiter, was in dieser Welt passiert. Da läuft so viele Ungerechtigkeit. Das ist so zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, was an Kindern passiert, was an Frauen passiert, was an Ungeborenen passiert, was in der Verteilung der Güter und dieser Welt geht. Es ist schrecklich, was an Gewalt und läuft. Und man wünscht sich, dass Gott reinschlägt. Aber auch manchmal wünscht man sich so, dass im näheren Umfeld endlich mal für Gerechtigkeit gesorgt wird, dass ich endlich mal zu meinem Recht komme. Und ja, das ist okay, also das menschliche Zucken ist da ganz normal. Und wir müssen uns bewusst sein, Gott wird dieses Recht schaffen. Zwar heute noch nicht, aber er wird das gerechte Gericht sprechen. Er wird eines Tages gerecht richten. Und er kündigt es hier an. Er ruft den Himmel droben und die Erde, um sein Volk zu richten. Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Und da zieht sich schon durch, was auf dem Psalm weitergeht. Gott trennt oder unterscheidet hier zwischen denen, die den Bund haben, die ihm folgen, sein Volk Israel, und letzten Endes auch wir, die ihm nachfolgen, die eine lebendige Beziehung zu Jesus leben, und die Menschen, die das nicht haben. Und es ist ganz klar, die Bibel spricht von Himmel und Hölle. Sie kennt nur entweder oder, null oder eins, sein Kind sein oder nicht sein Kind sein. Und die Bibel ist ganz klar, am Ende kommt das große Gericht, am Ende wird das Weltgericht herrschen. Da wird werden Schafe von Böcken getrennt, da wird Weizen vom Unkraut getrennt. Und Bücher werden aufgetan über das, was die Menschen getan haben. Ein Buch des Lebens. Es wird genau nachverfolgt, was in dieser Welt passiert ist. Puh, das ist gut, weil wir nicht diese Ungerechtigkeit so ohnmächtig sind, sondern Gott hat die Kontrolle darüber. Er sieht es. Aber auch die andere Seite, wir als Gläubige, wir werden auch gerichtet. Gott ruft hier zum Gericht. Jetzt müssen wir nicht Angst und Bange haben, dass wir da verurteilt werden und dem Tod übergeben werden, sondern, und das lesen wir in 2. Korinther und in anderen Stellen, dass es darum geht, dass wir vor dem Preisrichterstuhl Christi offenbar werden sollen. Das heißt, wir als Christen werden auch beurteilt für das, was wir als Christen gelebt haben. Wie wir gelebt haben, was wir getan haben, welche Motivation. Und da geht es nicht um die großen Dinge oder kleine Dinge, menschlich gesehen. Da brauchen wir nur daran denken, was Jesus gesagt hat, das Schärflein der Witwe war mehr wert als die Millionen und Milliarden, die ein Großer gespendet hat, weil es vom Herzen kam. Das ist das Wichtige. Das unterscheidet Gott ganz klar. Wir Menschen haben da manchmal ein Problem mit unserem Prisma zu beurteilen. Aber Gott sieht das Herz an. Und er wird uns dementsprechend auch belohnen. Und das, was wir jetzt tun, wie wir jetzt leben, hat Auswirkungen auf unsere Ewigkeit, hat Auswirkungen auf unsere Stellung im tausendjährigen Reich. Es ist nicht so, dass es, naja, irgendwie wird es schon werden und es ist egal, Hauptsache zum Ende, ich werde ja durchkommen, sagt Paulus, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kann gut gehen, du bist vielleicht wie ein Scheitfeuer noch da gerettet, aber alles, was Holz, Heu, Stroh ist, verbrennt, was du in deinem Leben gebaut hast. Das heißt, was ist für mich wichtig in meinem Leben, in meinem Lebensgottesdienst, auch in unserem Gottesdienst im Miteinander? Unser Leben hat Einfluss auf das, was in der Zukunft kommt und Gott wird es anschauen, Gott wird es beurteilen. Und dann geht es hier weiter, er sagt in Vers 7, eine ganz interessante Geschichte, wo er dann darauf eingeht und uns sagt, okay, passt auf, Leute, ich helfe euch. Hier wird ist ganz konkret. Und jetzt kommt eine richtig krasse Ansage. Höre, mein Volk, und ich will reden, Israel, und will gegen dich zeugen. Ich bin Gott, dein Gott. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich, und dein Brandopfer sind beständig vor mir. Nicht werde ich Stiere nehmen aus deinem Haus oder Böcke aus deinen Hürden, denn mein ist das Getier des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge und das Wild, das Feld ist mir bekannt. Wenn mich hungert, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist der Erdkreis und seine Fülle. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Wow. Ist krass, das zieht mal so den Stecker, den ganzen Frommen. Also die dort in einer Tradition und in dem Alten Testament eine riesige, wunderbare, in Anführungsstrichen, große Tradition des Tempeldienstes oder der Stiftshütte mit Opfern, Begegnung zu Gott, Vergebung der Schuld. Und das war ein wunderbarer, großer, aufgezogenes Event jedes Jahr mit vielen Festen und mit vielen Details bespickt. Und das war, sagt Gott hier, die Gefahr, dass das zum Alltag wird, dass das nur noch Routine wird. Und das kennen wir, ja, das kennen wir ganz sicher, dass wir manchmal auch Gemeinden oder christliche Werke oder ich meinem eigenen Leben merke, ich habe eine Inspiration, ich merke, ich bin Gott begegnet, ich habe etwas erkannt, es hat mich erfüllt. Oder eine Gemeinde bricht auf und hat eine Erweckung erlebt und es geht weiter, ein Werk spricht eine Sparte an und geht in die Arbeit rein. Dann gewinnt man in der Gemeinde einfach auch eine gewisse Form, weil alles nur spontan und unabgesprochen geht nicht. Wir brauchen klare Rahmen, Spielregeln, eine Form, in der wir uns bewegen können, damit wir das steuern und kontrollieren können, nicht unter Kontrolle willen, aber um das erhalten zu können, was da läuft. Dann geht es weiter, dass es auf einmal Routine wird, was wir vielleicht tun im Gottesdienst. Dass es einfach so ist, es ist so, es hat sich bewährt. Man hat noch vielleicht da und dort gewisse Dinge angepasst. Und dann kommt auf einmal vielleicht so, das Pendel schlägt so ein bisschen in die andere Richtung über. Es wird so eine Art heilige Pflicht, das so zu machen, das so zu sagen, das nicht zu vergessen, dieses zu tun oder dort teilzunehmen und das zu lassen. Und dann, wenn das noch weiter eskaliert, gibt es eine Tradition. Das macht man so, das ist so. Und man fragt gar nicht mehr letzten Endes, warum. Es hat so sich verselbstständigt, das tun wir so. Das ist so regelmäßig geplant, das wird so durchgeführt. Und wenn das weiter rutscht, dann wird es nur noch eine Hülle, unsere Form. Dann haben wir nur noch eine Hülle, der wir nachfolgen. Und das kreidet hier Gott an. Er sagt, das, was ihr innen drin mal einst gefüllt hatten, mit lebendigem Bezug zu mir, mit dem Symbol des Blutes, was fließt für die Erlösung deiner Schuld, ist nur noch äußerer Gottesdienst geworden. Er tut es nur noch um der Tradition willen, nur noch um der Hülle willen. Und da sagt er, tut das nicht, bleibt nicht da stehen. Und das merken wir manchmal nicht. Ich erinnere mich immer an einen Baum in Ungarn, in Tualmasch, wo wir gearbeitet haben. Das war ein wunderbarer, großer, grüner Baum. Und einen 60 cm Durchmesser mindestens. Ein wunderschöner Laubbaum. Mitten im Sommer fällt er einfach um. Und wir sagen, was ist denn hier los? Zum Glück kein Kind verletzt. Und dann sehe ich, was das Problem war. Der Baumstamm hatte den Kontakt zu der Wurzel verloren. Der war nicht mehr lebensfähig. Da war einfach direkt am Ende des Stammes waren die irgendeine Krankheit, irgendein Pilz oder was weiß ich, hat ihm die Kontakt zu den Wurzeln genommen. Pum, umgefallen, tot. Ist so, passiert. Und damit das nicht passiert, machen wir in Starnberg und in unseren anderen Geländen, dass es dann nicht irgendwie zum Unfall kommt, gehen wir jedes Jahr mindestens einmal alle 2 Jahre oder jedes Jahr an gewissen kritischen Stellen mit einem Baumsachverständigen durch die Gelände. Und gucken, klopfen, fragen, der guckt und weiß, was er da tut, der Baumsachverständige, und der gibt uns jedes Mal einen Katalog. Jeder Baum hat seine Marke, jeder Baum wird kontrolliert und hat sein Protokoll. Und irgendwann gibt es Maßnahmen, mal eine Kronensicherung reinzumachen, mal was rauszuschneiden, mal was zu fällen oder sonst irgendwie Sachen. Und dann gibt es einen Katalog von Maßnahmen, der hilft und den wir dann abarbeiten. Und so kommt hier in den nächsten 2 Versen eigentlich Gott auf uns zu und sagt, hey, ich habe einen Maßnahmenkatalog für dich. Ich zeige dir, wie du gesund bleibst. Ich zeige, wie du geistlich vital bleibst in deinem Leben und in deinem Gottesdienst. Opfere Gott Lob und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Ruf mich an in den Tagen der Not oder der Bedrängnis. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Das ist doch richtig gut. Also das ist so simpel, das ist richtig eine einfache Maßnahme. Opfere Lob und bezahle dem Herrn, dem Höchsten, deine Gelübde. Rufe mich an in der Bedrängnis. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Also Lob, Lobpreis. Heute Morgen, ich feiere euch. Ich habe letzten Sonntag reingeguckt und den Gottesdienst mit angehört. Und es ist einfach so gut, es tut so gut, Lobpreis zu machen. Und Lobpreis ist für euch als Team, als Musikteam, nicht so eine Sache, die ihr heute Morgen da einfach hinsetzt und losspielt. Da steckt Mühe, da steckt Arbeit dahinter, Proben und Aussuchen und Gedanken und diese Sachen. Das ist einfach nicht selbstverständlich. Und das ist auch für uns nicht selbstverständlich, Lobpreis zu machen oder sich zu beteiligen. Fällt mir manchmal echt schwer. Und das ist dann aber wunderbar. Ich merke es, wenn ich manchmal bei WDL unten in der Kapelle oder so bin, Lieder singen, auch wenn es mir schwer fällt, das erhebt meine Seele. Das verändert meine Stellung, das verändert mein Herz. Das ist ein Weg, Lobpreis zu machen. Es kann aber auch gut sein, dass ich einfach Zeugnis gebe über das, was ich mit Jesus erlebe. Wenn ich einfach darüber Gott lobe, was er in meinem Leben getan hat. Also beim Umbau, was wir in Hescam gemacht haben, da habe ich so viele kleine Teile erlebt, wo Gott das geschenkt hat, dass die Dinge gepasst haben oder Hilfe zur rechten Zeit oder etc. etc. Und ich habe bewusst den Leuten, die mich besucht haben oder die uns besucht haben, die geholfen haben, das immer wieder erzählt. Und immer wieder erzählt, wo ich Gott erlebt habe. Und das hat mir gut getan. Das ist witzig, das ist echt krass, wenn man einfach Gott in den Mittelpunkt stellt. Oder die Hilfsbereitschaft ist ja auch eine ganz tolle Sache, wo ich sagen kann, ich bin aus Dankbarkeit hilfsbereit, kümmere mich um die Gemeinde, ich kümmere mich um Sauberkeit, ich kümmere mich um Besuche, ich kümmere mich um dieses, um Technik, um den Kaffee und um diese Sachen. Das ist da auch eine Art von Lobpreis, Gott in die Mitte zu stellen mit meinem Geld oder Dingen, die ich tue. Ja, und letzten Endes auch im Gebet wirklich Gott gegenüber auszudrücken. Ey, ich bin dir so dankbar für diesen Tag, für meinen Ehepartner, für meine Arbeitsstelle, für meine Gemeinde. Einfach Gott Danke sagen. Das zieht nach oben. Das verändert uns. Und das ist wirklich ein gutes Mittel, um da rauszukommen. Aber ein zweites hat hier der Asaf geschrieben. Der sagt auch noch, da geht es um Integrität. Er sagt hier, opfer Gott Lob und bezahle dem Herrn Höchsten deine Gelübde. Also tu das, was du versprochen hast. Und das ist in der Phase, wo wir jetzt gerade bei WDL sind und wir stehen gerade im riesigen Planungsprozess und wir müssen uns darauf verlassen, dass die Fachplaner liefern. Am 18. ist eine große Deadline, wo wir einen ganz großen Antrag eingeben müssen für eine Bauleitplanung, und da müssen jetzt alle Fachplaner leisten. Und wenn die Leute da was versprechen und uns nicht liefern, dann steigt der Druck. Und das weiß jeder, der irgendwo geschäftlich unterwegs ist. Also man muss verlässlich sein. Die Kunden erwarten das, dass man zu dem steht, was man verspricht. Und so möchte es Gott auch. Er möchte einfach, dass wir ehrlich sind zu dem, was wir mit ihm tun und was wir ihm versprechen, dass wir es auch umsetzen. Vor Menschen können wir immer noch ein bisschen was schönreden oder vertuschen. Sorry, bei Gott klappt es nicht. Gott sieht das Herz an. Gott weiß genau, was in unseren zutiefsten Motiven verborgen ist und worauf wir abzielen. Integrität, das ist ihm absolut wichtig. Und das Dritte ist, was er hier sagt, und rufe mich an am Tag der Bedrängnis. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Anrufen können ist so wichtig. Das ist so wichtig. Wir haben am Pfingsten das Dünenhof-Festival am Dünenhof oben gehabt. Und da jetzt ja bundesweit so ein bisschen die Panik entsteht, kann man noch Feste feiern? Darf man noch ein Weinfest feiern? Darf man noch dieses und jenes feiern? Weil es könnte ja was passieren. Deswegen muss man jetzt überall Sicherheitskonzepte schreiben. Und da ich der Mann des Schreibens bin und der Schutzkonzepte und sonstige Sachen, fange ich an, für unsere Veranstaltungen und so weiter Schutzkonzepte zu schreiben. Und eins der wichtigsten Dinge, die die Behörden verlangen, ist eine Übersicht der Verantwortlichen und eine Telefonliste. Und letzten Endes ist das verständlich, weil ich sage, das ist auch das, was wir unseren Mitarbeitern vermitteln müssen. Du musst eine Nummer haben, die du sofort anrufen kannst, sobald es klemmt. In den Freizeiten weiß jeder Gruppenleiter, wenn mir irgendwo der Schuh drückt oder irgendwas hier läuft, was ich nicht mehr kontrollieren kann, wo ich sofort, dann wissen sie sofort, das ist die Nummer von Bernd, das ist die Nummer von Jasch, das ist die Nummer von Marco. Die müssen sie bei der Schulung, der Schutzschulung, müssen sie sich die direkt ins Telefon einschreiben, damit, wenn was ist, das Erste, was sie machen sollen, anrufen, damit sofort der Apparat dahinter starten kann. Weil da ist ja ein Notfallplan dahinter, der dann sofort greift und damit das gesteuert ist und damit nichts Schlimmes passiert. Und genau so ist es, wenn wir sind dumm, wenn wir Gott nicht anrufen in unserer Situation. Und das ist eine richtig krasse Einladung. Und wenn wir Bedrängnis haben, Enge in irgendeiner Art, du weißt es, wo der Schuh klemmt oder wo es dich dann erwischt. Angst, Sorgen, Schwierigkeiten, die Nöte sind so vielschichtig wie unser Leben. Aber wir haben eine Anrufnummer. Psalm 50, 15. Ruf mich an in der Not und ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Das ist so krass. Und dann ist manchmal allerdings zwischen dem Anrufen und dem Preisen ein ganz schön großes Gap. Weil das geht nicht so 0815 oben 5 Euro rein, unten eine schöne Ladung Eis raus. So funktioniert es nicht bei Gott. Gott nimmt sich durchaus mal Zeit. Wir sind jetzt schon bei Punkt Vertrauen, wie ihr merkt. Da kommt ein Dietrich Bonhoeffer und erklärt es uns, wie das läuft. Ich bekenne ihn vor der Welt und vor allen Feinden Gottes, wenn ich in tiefster Not an Gottes Güte, in Schuld an Vergebung, in Tod an das Leben, in der Niederlage an den Sieg, in der Verlassenheit an Gottes gnädige Gegenwart glaube. Wer Gott im Kreuz Jesu Christi gefunden hat, weiß, wie wunderlich sich Gott in dieser Welt verbirgt und wie er gerade dort am nächsten ist, wo wir ihn am fernsten glauben. Und das ist das Geheimnis. Gott ist kein Automat. Er ist unser Beistand, er ist unser Seelsorger, er ist unsere Notrufnummer. Und wenn wir dranbleiben, dann kommt manchmal die Antwort verzögert, verspätet. Und bei manch einem bleibt ein Leben lang die Frage offen. Und das traut Gott uns zu, weil er uns immer noch einlädt und sagt, wirf dein Vertrauen nicht weg. Das ist eine große Belohnung. Und das ist wirklich die Herausforderung. Er sagt, hey, ruf mich an. Und wie oft können wir Gott preisen und danken für sein Eingreifen und sein Helfen, wie gesagt, auf der Baustelle und in unserem Leben. Das ist doch eine wunderbare Sache. Aber manchmal verbirgt er sich auch im Dunkeln. Und dann ist er genauso gut und genauso liebevoll mit uns im Umgang. Das ist eine tiefe Schule, das ist eine tiefe Geschichte. Aber sein Ansinnen ist, dass wir wirklich in dieser tiefen, innigen Beziehung mit ihm leben. Gut, jetzt müssen wir weiter vorwärts kommen im Psalm, sonst wird das hier allzu lang. Wir haben dann die Verse 16 bis 21, die ich uns vorlese. Und jetzt wendet sich das Blatt ganz krass. Jetzt tritt Gott nochmal zur Seite und nimmt nochmal richtig tief Luft und geht nochmal ganz klar zur Sache. Zu den Gottlosen aber spricht Gott: Was hast du meine Satzungen herzusagen und meinen Bund in deinen Mund zu nehmen? Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Wenn du einen Dieb sahst, so gingst du gerne mit ihm um und dein Teil war mit Ehebrechern. Dein Mund ließest du los und Böses reden und Trug flocht deine Zunge. Du saßest da, redest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter, stieß du Schmähung aus. Dies hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich strafen und es dir vor Augen stellen. Wow, hier geht Gott ganz klar vor gegen die, die heucheln, die einfach nur die Form haben, die nicht das Innenleben haben. Da ist wirklich ein krasser Tobak. Und ich habe mir nur gedacht, wow, ich möchte nicht in manche Haut stecken von einem Politiker, der vielleicht noch ein C in seinem Parteinamen hat und handelt, wie sie handeln. Letzte Woche, ich bin dankbar, Gott dankbar, dass die Benennung von Richtern in unserem Bundesverfassungsgericht erstmal vertagt worden ist. Weil Menschen öffentlich bekennen, dass sie bis zum 9. Monat für die Tötung von ungeborenem Leben sind. Und ich sage euch, wir haben so ein bisschen Anklang gehabt in diesem Psalm, vor welchem Gott wir stehen. Und diese Menschen werden eines Tages die Verantwortung tragen, auch in der Verantwortung vor Gott stehen. Und Gott schweigt. Ja, Gott schweigt. Vielleicht möchte er dich und mich nutzen, um den Mund aufzumachen. Das müssen wir prüfen. Aber aktuell denken wir, wo geht denn die Reise hier hin? Aber wir können sicher sein, jeder wird sich für das verantworten, für was er geredet, für was er Verantwortung getragen hat und was er dann mit der Verantwortung getan hat. Und dann möchte ich nicht dem lebendigen Gott in die Hände fallen, wenn ich nicht in der Gnade, in der Beziehung, in einer positiven Abhängung zu ihm stehe. Das ist wirklich krass. Und das ist wirklich Gottes Wort nicht ernst nehmen oder benutzen. Oder wenn ich denke, wo sind unsere Kirchen? Vereinzelte melden sich. Vereinzelte sagen, das geht nicht. Aber wo sind unsere Kirchen, die aufstehen, die Protest machen, wo es um das Leben von Menschen geht oder um sonstige Dinge, die moralisch diskutierbar sind und alles drum und dran in dieser Welt? Wo sind unsere Stimmen, wo sind die Stimmen der Christen? Und dann, wie gesagt, läuft das manchmal so aus dem Ruder, das ist echt schrecklich. Und Jesus verstärkt es. Jesus sagt ja ganz klar, also wer den Kleinsten verführt, dem wäre es besser, einen Mühlstein um den Hals zu packen und ihn zu versenken. Paulus sagt, es ist ganz klar ein Zeichen der Endzeit, dass solche Verführungen, solche Dinge kommen oder Theologien, Gemeinden abdriften in irgendwelche extreme Lehren oder sich was herauspicken und das überbetonen. Wie schlimm ist das? Und das sieht Gott, also es ist einfach auch ein Zeichen der Zeit und gleichzeitig, wie gesagt, warnt auch Paulus und deswegen müssen wir gucken, dass wir am Wort Gottes bleiben. Und manchmal gefällt es uns nicht, manchmal ist der Ton anders, wie wir es gerne hätten, aber es ist gesund, es ist heilsam, es bringt uns eine Richtung, es gibt uns Orientierung in einer Zeit, wo die Orientierungslosigkeit Nummer eins ist, der Alltag. Und das tut gut und ich liebe es, morgens in die Bibel hinzusetzen, wie gesagt, da ein Stück zu lesen und so oft spricht Gottes Wort mir rein, dass ich merke, ah, ich habe einen Trost empfangen, ich habe Weisung erfahren und dann mache ich das, ich habe in meinem Kalender, trage ich das immer ein Satz, so ähnlich wie bei dem Kapitel hier, was ist für mich jetzt hier wichtig und das tut so gut, auch dann in der letzten Woche, kriegt man manchmal Panik, auch so vor so einem Tag wie heute und dann habe ich zurückgeschaut, wie Gott mich ermutigt hat und das ist einfach schön, es ist einfach zu sehen, dass Gott einfach auch ermutigt und uns begleitet. Aber, wie gesagt, er geht hart ins Gericht mit denen, die das nicht wollen, die klar sich von Gott distanzieren. Aber jeder mahnende Prophet wie der Asaf, der so klar Gericht verkündet, weiß genauso, wie wir es wissen dürfen, dass dieses mahnende Gericht immer die Hand Gottes ist zum Zurückkehren. Der erhobene Zeigefinger ist immer die Einladung, es anders zu machen, dem abzukehren. Und die Beziehung mit Gott zu leben. Und Gott ist ein wunderbarer Pädagoge und der spricht uns an auf die verschiedensten Weise und hilft uns da zurechtzukommen. Und dann sagt er ja hier, wer Lob opfert, das haben wir vorhin schon gesprochen, der verherrlicht mich. Und verherrlichen bedeutet im Hebräischen, dass man eigentlich das Gewicht setzt, dass man etwas neu bewertet, dass man einem den Vorzug gibt. Und also verherrlichen heißt in dem Zusammenhang, ich stelle Gott in den Mittelpunkt mit dem, was ich tue und was ich haben möchte. Ich gebe ihm die Aufmerksamkeit, ich gebe ihm den Raum, dass es mich verändert. So bedeutet verherrlichen. Das heißt, es hat nicht nur so, wir waren in der Wanderung oder auch später nochmal in katholischer Kirche, wo dieses Brunk, diese Herrlichkeit so schön dargestellt wird. Da geht es nicht um die äußeren Dinge, sondern es geht eigentlich Gott um die innere Haltung, die manchmal äußerlich dargestellt wird. Preisen ist mehr als schöne Worte und Äußerlichkeiten. Es geht um Ausrichtung, sich neu fokussieren, aktiv, bewusst eine Richtung einzuschlagen und das Leben nach Gottes Willen auszurichten und dann manchmal auch Ordnung zu schaffen. Das, was falsch gelaufen ist, zu beenden. Und das zieht dann wirklich den Segen nach sich. Und das sagt er hier und in manchen Übersetzungen ist es anders ausgedrückt. Und wer seinen Weg einrichtet, oder Luther sagt, dem werde ich das Heil Gottes zeigen. Aber hier kommt es wirklich gut übersetzt raus, weil das ist dieses Wort heißt, diesen Punkt zu setzen und auszurichten. Das heißt wirklich etwas korrigieren. Wenn ich mit dem Auto nicht gegensteuere, dann fahre ich irgendwo in der Kurve gegen den Baum. Das heißt, ich muss steuern und das verlangt Gott. Er sagt nicht, oh, das wird schon alles gut, mach mal so, wie du denkst, sondern er sagt, wenn du was erkannt hast, dann steuer dagegen. Du musst einen Katalog haben. Wir haben uns am Ende unseres Urlaubs hingesetzt und haben eine Checkliste gemacht und haben die jetzt abgespeichert und haben gesagt, gut, das nächste Mal, Annette packt dies, ich packe diese Sachen, ich gehe die Sachen durch. Das soll uns nicht wieder vorkommen. Das will ich nicht. Ich möchte, dass wir gut vorbereitet sind. Das heißt, was tue ich, damit ich an mein Ziel komme? Was tue ich, was möchte Gott, dass ich verändere? Dann soll ich es auch umsetzen. Dann soll ich überlegen, nehme ich vielleicht regelmäßig am Gottesdienst teil? Mache ich vielleicht in der Bibelstunde? Soll ich einen Hauskreis machen? Soll ich dieses machen, jenes machen? Dann nimm das in die Hand. Tu etwas. Lass es nicht einfach auf sich beruhen. Und das zieht Segen hinter sich. Und hier steht in dem Wort des Heil Gottes, das wird, kommt aus dem hebräischen Wort Yesha. Und jeder hört schon, was da dahinter klingt. Yeshua ist genau die Fortführung des Wortinhalts. Und das ist wirklich das genau. Gott ist der, der uns Heil und Rettung bringt, der uns letztens uns ans Ziel bringt, der uns unsere Lösung gibt, der uns die Schuld vergibt und uns wirklich zum Heil der Kinder Gottes bringt, uns berufen hat. Und die Rettung wird uns aus Gnade einholen, nicht aufgrund unserer Werke. Die Wiederherstellung der Beziehung Gottes, ein Leben zu führen, was von umfassendem Frieden erfüllt ist, der höher ist als der Vernunft. Und da hast du vorhin angefangen, Samuel, damit, mit dem Frieden Gottes, der dir begegnet, wenn du das anschaust. Und so ist es auch toll, wenn wir in Gottes Wort schauen, in die Psalme und sagen können, ja, da ist der Frieden höher als meine Vernunft. Und es ist wunderbar, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und Gott in unserem Gottesdienst wirklich an die erste Stelle zu stellen. Ich möchte euch noch zum Schluss eine Folie mitgeben. Genau, das war das Los geht's. Hätte, sollte, müsste, könnte. Genau, das habe ich jetzt vergessen in dem Punkt. Ihr versteht, worum es geht. Nicht jetzt überlegen, ja, hätte ich, sollte ich, müsste ich, könnte ich mal, sondern überlegt es mal konkret, was kann es jetzt für dich bedeuten, heute anzufangen? Wo möchte Gott ein Ding von dir, wo er sich dich weiter bewegt? Und dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, diese Folie fotografieren. Was wir mitbekommen haben in den letzten Tagen, ist, dass es Hauskreise gibt, die gerne mal die Predigten wieder weiter besprechen. Und dann dachte ich mir, ach, dann stelle ich noch mal ein paar Fragen, die ihr mitnehmen könnt, dann habt ihr einen Einstieg. Könnt ihr die nehmen, könnt ihr was anderes machen, ist total egal, aber dann könnt ihr noch mal über die Predigt sprechen und persönlich euch damit austauschen, weil das ist richtig gut, wenn man es dann in einer kleinen Runde noch mal praktisch werden lassen kann. Gut, dann bete ich noch mit uns. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein gnädiger, liebevoller Gott bist und gleichzeitig die Majestät, die Autorität und der das letzte Wort spricht. Ich danke dir, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen, um ein Leben zu leben, das dich ehrt. Und ich bete, dass wir das immer wieder neu erfassen, erfüllen können, dass wir aus der Oberflächlichkeit oder aus der Routine aufbrechen, hinwenden uns zu dir, um da den Gottesdienst leben zu können, unser Leben leben zu können, wie du es dir vorgestellt hast. Und ich bete darum, dass Menschen in Verantwortung und in unserem Land, in Regierung, sich bewusst sind, dass sie letzten Endes ja vor dir stehen. Wir haben ein Grundgesetz, was auf deinem Wort basiert, aufgebaut worden ist. Und wir beten darum, dass wir dementsprechend auch in Freiheit und Frieden in unserem Land weiter als Christen leben können und dein Wort verkündigen können, weil du liebst alle Menschen. Du ermahnst sie, du sprichst klare Worte, aber deine Liebe ist unendlich. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.